Liebe Gemeinde, es ist schön, euch wiederzusehen, wirklich. Ich freue mich, wieder hier zu sein und endlich wieder mit euch gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Das habe ich in den letzten Wochen echt ein bisschen vermisst, nur ein bisschen. Einige von euch haben das mitbekommen, Jana und ich waren lange nicht hier, weil ich mir den Fuß gebrochen habe und wir nach Hause zu meinen Eltern gefahren sind. Und wenn ich nach Hause fahre, dann kommt es ganz häufig vor, dass wenn ich meinen Onkel sehe, dass der mich dann ins Kino einlädt. Das ist fast so eine kleine Tradition geworden bei uns und ich bin da relativ dankbar für, denn ich bin ziemlich sicher, dass das für meine kulturelle Bildung einfach so ein Stück weit eine Notwendigkeit darstellt. Es liegt einfach daran, das Spektrum der Filme, die ich normalerweise schaue, es ist sehr, sehr gering. Und das liegt daran, dass Jana und ich einfach uns ganz selten auf einen Film gemeinsam einigen können. Und seit wir beschlossen haben, dass romantische Komödien nicht mehr so ganz unser Ding sind, ist die Liste noch kürzer geworden. Und deswegen ist es einfach wichtig für mich, ab und an mit meinem Onkel ins Kino zu gehen. Einfach auch, um diese ganz großen Meisterwerke der Hochkultur studieren zu können. Wir haben irgendwann angefangen mit Fast and the Furious 1 bis 7 und James Bond, alle Teile. Und jetzt kurz vor Weihnachten Star Wars Episode 9, der Aufstieg Skywalkers. Und während ich im Kino saß und mir die Fragen gestellt habe, die sich einfach aufdrängen, wenn man solche große Kunst studiert, bin ich in meinen Erinnerungen und Gedanken einfach auch so ein bisschen abgedriftet und an den Tag zurückgekehrt, als ich zum ersten Mal Star Wars geschaut habe. Ich weiß nicht mehr, wie alt ich war. Es muss so 9, 10, 11, so ungefähr, so viele Jahre muss ich alt gewesen sein. Ich weiß aber noch relativ genau, welcher Wochentag es war. Es muss ein Sonntag gewesen sein. Das weiß ich deswegen, weil ich als Pfarrerskind einen kleinen Vorteil hatte gegenüber meinen Klassenkameraden. Und zwar wusste ich immer, wenn der Gottesdienst sonntags vorbei ist, dass ich dann knapp 2 Stunden Zeit habe, in denen meine Eltern beschäftigt sind. Also sie haben ein Kirchencafé und Gespräche und irgendwelche Verabredungen. Und das wusste ich. Und dann konnte ich einfach, weil ich eben als Pfarrerskind direkt neben der Kirche gewohnt habe, schnell rüber ins Wohnzimmer und einen Film einwerfen, den ich eigentlich nicht gucken durfte. genau das habe ich auch gemacht. Nach dem Gottesdienst mit meinen Geschwistern habe ich mir die VHS-Kassette geschnappt, die ich mir von einem Kumpel ausgeliehen habe. Und habe dann geschaut, Star Wars Episode 1, die dunkle Bedrohung. Ich weiß nicht, ob jemand den Film gesehen hat. Ich fand ihn echt richtig gut als 9-Jähriger. Das möchte ich dazu erwähnen. Aber ich habe es trotzdem hinterher massiv bereut, diesen Film geschaut zu haben. Nicht wegen schlechtem Gewissen, also das war nicht mein Problem, sondern ich konnte in den Tagen danach einfach schlecht schlafen. Ich habe Angst bekommen. Und der Grund war tatsächlich diese dunkle Bedrohung, von dem im Titel ja schon die Rede ist. Und in Star Wars ist diese dunkle Bedrohung tatsächlich personifiziert und trägt den Namen Darth Maul. Und ich habe euch mal ein Foto von dem Typen mitgebracht, das man jetzt nicht so gut erkennt. Aber wenn ihr es erkennen würdet, würdet ihr sehen, dass der Kerl massiv böse und gefährlich aussieht. Und das ist er natürlich auch, denn er gehört als ein Sith Lord zu der dunklen Seite der Macht, zu den Bösen in der Sprache der Kinder. Und hat natürlich das Ziel, alle Guten, also die Jedi-Ritter, zu vernichten. Und weil ich als Vorzeigefahrerkind natürlich mich mit den Guten identifiziert habe, hatte ich Angst, ja, der könnte vielleicht auch für mich gefährlich werden. Und habe deswegen schlecht geschlafen. Und was machen Kinder, wenn sie schlecht schlafen? Dann gehen sie natürlich zu ihren Eltern mitten in der Nacht und klopfen an und sagen, hey, Mama, Papa, ich kann nicht schlafen. Es war für mich eine Option, aber natürlich auch irgendwo ein Dilemma. Denn wenn ich denen sage, ich kann nicht schlafen, dann fragen sie natürlich, ja, warum? Dann muss ich sagen, ich hab Star Wars geguckt. Und dann hätte ich zugeben müssen, dass ich das eigentlich nicht gedurft hätte und dass ich mir den Mist mit der Angst und so weiter eigentlich selbst eingebrockt habe. Ich bin trotzdem hingegangen zu meinen Eltern, denn ich war mir sicher, die würden mich nicht vor der Schlafzimmertür stehen lassen, sondern die würden aufmachen, würden sich meine Geschichte anhören, würden sagen, ist schon okay und würden mir helfen, wieder einzuschlafen. Im Predigttext heute oder für heute geht es auch um jemanden, der sich fürchtet, weil es mit einer dunklen Bedrohung zu tun hat und der deswegen um Hilfe ruft, der sich aber nicht sicher ist, ob sich die Schlafzimmertür öffnen wird oder ob er davor stehen gelassen wird. Ich lese das Gebet aus Jeremia 14, in dem sich der Prophet voller Verzweiflung an Gott wendet und ihn anfleht zu helfen. Ah, das wäre noch die Schlafzimmertür gewesen. Und da betet Jeremia: Ach Herr, wenn unsere Sünden uns verklagen, so hilf doch um deines Namens willen. Denn unser Ungehorsam ist groß, womit wir wider dich gesündigt haben. Du bist der Trost Israels und sein Nothelfer. Warum stellst du dich, als wärst du ein Fremdling im Lande und ein Wanderer, der nur über Nacht bleibt? Warum bist du wie einer, der verzagt ist und wie ein Held, der nicht helfen kann? Du bist ja doch unter uns, Herr, und wir heißen nach deinem Namen. Verlass uns nicht. Worum geht's hier? Wegen welcher Bedrohung betet Jeremia so verzweifelt? Warum hat er Angst vor der Schlafzimmertür stehen gelassen zu werden und ruft so eindringlich: Verlass uns nicht? Am Anfang des Kapitels 14 aus dem Buch Jeremia, da ist die Situation beschrieben. Juda wird von einer schrecklichen Dürre heimgesucht in diesen Tagen, in denen Jeremia betet, und ist einfach so: die Saat verdorrt, die Ernte bleibt aus, die Tiere verdursten und sterben, und deswegen fürchten die Menschen um ihre Existenz dort in Juda. Und das allein wäre schon dunkel und bedrohlich und gefährlich genug. Aber Jeremia weiß, es geht hier nicht einfach um schlechtes Wetter oder um ungünstiges Wetter für die Landwirtschaft. Denn Dürren und schlechte Ernten, die kommen immer mal wieder vor in Israel. Das ist dramatisch, das wollen wir gar nicht runterspielen. Aber es ist nicht die eigentliche Bedrohung, die ihm Sorge bereitet. Denn Jeremia ist sich sicher, die Dürre, die ist letztlich nur ein Symptom von dem eigentlichen Problem. Die eigentliche Bedrohung liegt viel tiefer als die Dürre. Und zwar in der Sünde und dem Ungehorsam Israels. Jetzt kann man sich fragen, wie kommt Jeremia darauf? Das ist ja auch irgendwie so ein theologisches Wort. Und was soll das eigentlich? Naja, wie gesagt, mit Dürren und anderen Gefahren und Bedrohungen hat es Israel immer wieder zu tun gehabt. Das war nichts Neues. Aber immer, wenn sie in Gefahr geraten sind, dann wussten sie, dass sie zu ihrem Gott kommen könnten, wie ein Kind zu seinen Eltern mitten in der Nacht. Und sie konnten darauf vertrauen, dass er eingreifen würde. Er hat sie bisher noch nie im Stich gelassen. Und deswegen wusste Jeremia und das Volk eigentlich, Gott ist der Trost Israels und sein Nothelfer. Aber jetzt hat Jeremia Sorge, dass genau das auf dem Spiel steht. Wegen der Sünde und dem Ungehorsam Israels. Auch das war irgendwo nichts Neues, aber gerade darin lag ja das Problem. Mit seinen Taten und mit der Art und Weise, wie Israel sich anderen Götzen angebiedert hat, hatte Israel Gott immer wieder und wieder ins Gesicht gesagt: Deine Gebote sind uns egal, du bist uns egal, und hatte den Bund mit Gott gebrochen, und Gott hatte wieder und wieder vergeben. Und hatte sich als eben dieser Trost und Nothelfer Israels erwiesen. Selbst wenn Israel nichts von ihm wissen wollte. Nur wie lang wird das so bleiben? Das ist eigentlich die Frage, die Jeremia richtig Sorge bereitet. Wann wird Gott sein Volk vor der Schlafzimmertür stehen lassen? Und sagen: Den Mist, den hast du dir selbst eingebrockt. Jetzt sieh zu, wie du damit fertig wirst. Und Jeremia hat das Gefühl, dass dieser Punkt so langsam gekommen sein könnte. Und das lässt ihn eben so verzweifelt beten und flehen. Er sagt: Wir heißen nach deinem Namen. Verlass uns nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich muss sagen, ich finde dieses Gebet von Jeremia echt massiv, intensiv und echt krass. Und ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, ob ihr diese Angst von Jeremia kennt. Habt ihr schon mal so gebetet wie er? Also ich muss zugeben, ich kann mich nicht daran erinnern, weil ich das letzte Mal so gebetet habe. Ich bin damit nicht so vertraut. Und man kann ja auch einfach unterschiedlich mit dieser Bedrohung der Sünde umgehen. Man kann wie Jeremia so richtig Angst bekommen und verzweifelt um Hilfe flehen, weil man denkt, irgendwann muss es Gott doch mal genug sein. Es gibt natürlich auch eine andere Art. Als ich das erste Mal Star Wars geschaut habe, da habe ich Angst bekommen und habe schlecht geschlafen und bin zu meinen Eltern gelaufen. Aber ich habe 3 jüngere Geschwister und deswegen habe ich das natürlich nie zugegeben, dass ich schlecht schlafe und Angst habe vor Darth Maul. Und deswegen kam der nächste Sonntag, es war wieder Kirchencafé, es war wieder viel zu besprechen für meine Eltern und meine Geschwister und ich sind wieder rüber und haben wieder den Film eingeworfen und in der nächsten Woche wieder und in der übernächsten Woche wieder, weil wir einfach nicht so viele Filme hatten. Und das vor allem auch der coolste von denen waren, die wir hatten. Das Gute an der Sache war einfach für mich, spätestens in der dritten Woche hatte ich keine Probleme mit dem Schlafen mehr. Ich konnte echt gut schlafen und ich wusste, hey, der Darth Maul, der sieht böse aus und alles und ist auch gefährlich. Immerhin der Qui-Gon Jinn, der kommt ja nicht mal gegen ihn an. Aber am Ende wird er besiegt. Und deswegen ist es kein großes Ding. Deswegen braucht man sich nicht fürchten. Und ich glaube, dieser Effekt, der kann sich auch beim Thema Sünde einstellen. Es kann sein, dass man, wie Jeremia, deswegen echt in Sorge gerät und vielleicht sogar ein bisschen Angst bekommt. Es kann auch sein, dass man sagt, hey, ganz ehrlich, den Film kenne ich schon. Ich weiß, wie der ausgeht. Das ist kein Grund, schlecht zu schlafen. Und ehrlich gesagt, Jeremia hätte diese Option auch gehabt, so damit umzugehen. Der war Prophet, der war als Sohn von Priestern, von einem Priester aufgewachsen. Das heißt, der hat eigentlich wahrscheinlich eine relativ gute theologische Ausbildung bekommen. Der kannte sich aus mit der Geschichte Israels und er wusste, bisher hatte Gott immer eingegriffen. Nie war die Sünde und der Ungehorsam Israels so groß gewesen, dass Gott sein Volk vor der Schlafzimmertür hätte stehen lassen. Nie hatte Gott gesagt, jetzt sieh zu, wie du mit deinem Mist klarkommst, den du dir eingebrockt hast. Einmal hatte Gott sich das fest vorgenommen. Er hat gesagt, jetzt Schluss, es reicht mir, ich hab echt keinen Bock mehr. Aber da war Mose gekommen und hatte genau diese Worte gesprochen, ungefähr die Jeremia jetzt gesagt hat. Hat Gott daran erinnert, hey, das ist dein Volk, das heißt nach deinem Namen. Wenn das vor die Hunde geht, dann machst du dich lächerlich. Und Gott hatte sich umstimmen lassen, hatte eingelenkt. Also der Film ist eigentlich immer gleich ausgegangen. Warum also macht sich Jeremia solche Sorgen? Warum fleht er so bitterlich? Hätte er nicht wissen können oder wissen müssen, das Happy End, das kommt sowieso? Wie gehst du mit dem Thema Sünde um? Wenn du merkst, da ist was nicht in Ordnung zwischen mir und Gott oder in meinem Verhältnis zu meinen Mitmenschen oder vielleicht sogar zu mir selbst. Bist du eher der Jeremia-Typ, der das als ein wirklich immenses Problem sieht, dem die Sünde vielleicht sogar ein bisschen Angst macht, der Gott auf Knien anfleht, sich dieser Bedrohung bitte anzunehmen und sie abzuwenden? Oder bist du eher der 18. Wiederholung von Star Wars Episode 1 Typ, der sagt, den Film kenne ich schon, das ist alles halb so wild, das weiß ich eh, wie es ausgeht. Ich muss zugeben, mir geht es ganz häufig so, dass ich mich zu dieser zweiten Gruppe zählen muss. Den Film mit der Sünde, den kenne ich. Und vor allem kenne ich mich selbst. Wenn ich über die Gedanken, die Worte, die Taten nachsinne und nachdenke, von denen ich weiß, dass sie mich kaputt machen und von Gott trennen, dann ist mir schon häufig klar, dass es alles Mist ist und nicht gut und ein Problem und so weiter. Aber ich muss zugeben, bei mir hat sich so ein bisschen der Tierfilm-Effekt eingestellt. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ich bin darin Experte, weil Tierfilme sind tatsächlich ein weiteres Genre neben romantischen Komödien, die Jana und ich lange zusammen geschaut haben. Und ich kann euch eins versichern, Tierfilme enden immer auf dieselbe Art und Weise. Das ist völlig egal, ob es da um Pinguine geht oder um Frösche oder um Eisbären oder um Grünfinken. Nach beeindruckenden Bildern und Fakten und ganz viel wunderbar herrlicher Natur wird am Ende die Musik eigentlich immer ein bisschen melancholisch. Und dann senkt der Erzähler die Stimme und sagt, ich kann das nicht so gut nachmachen, ich probiere es mal. Die Zukunft der Pinguine ist ungewiss. Durch das menschliche Eingreifen und dem Raubbau an der Natur ist diese Art auf dem Rückzug. Und so weiter und so fort. Ich habe das schon 1000 Mal gehört für jede Tierart ungefähr, die ich spannend finde. Und ich habe mir 1000 Mal vorgenommen, weniger Palmölprodukte zu kaufen oder weniger Fleisch zu essen. Aber ganz ehrlich, inzwischen schocken mich die letzten 5 Minuten von Tierdokus einfach nicht mehr. Und bei der Sünde ist das ähnlich. Ich weiß, was Egoismus und Neid mit mir machen. Ich weiß, was passiert, wenn mir irgendetwas wichtiger wird als Gott, wie es auf lange Sicht die Beziehung zu meinen Mitmenschen kaputt macht, mich von Gott trennt und in mir selbst Probleme bereitet. Und deswegen habe ich schon tausendmal probiert, das zu ändern. Aber es hat nie richtig geklappt. Und irgendwann stumpft man dann doch auch ab. Und dann denke ich mir manchmal, Gott, ey, ganz ehrlich, wir beide wissen, dass ich spätestens nächste Woche wieder mit demselben Mist bei der AfD laufe. Ich weiß, dass es nicht gut ist. Ich weiß, es ist Mist. Aber was soll ich machen? Ich krieg's einfach nicht besser hin. Also komm, wir bringen das jetzt hinter uns. Ich sag, es tut mir leid und du sagst, es ist okay. Okay? Wenn es dir mit dem Thema Sünde ähnlich geht wie mir und du eher zu dieser zweiten Gruppe gehörst, die den Film einfach schon so häufig gesehen hat, dann ist der Predigttext heute genau das Richtige für dich. In dieser Text ist so eine Art Greta Thunberg-Text. Nicht, weil wir gerade was von Tierfilmen gehört haben oder weil es um Dürre ging, sondern wegen den Versen 10 und 11, die noch folgen. Und in denen antwortet Gott auf Jeremias Gebet. Und diese Antwort hat so ziemlich dieselbe Intention wie die Rede von Greta vor der UNO. I want you to panic. Ich will, dass du in Panik gerätst. In Vers 10 und 11 heißt es, habe ich auch dabei, so spricht der Herr von diesem Volk. Sie laufen gern hin und her und schonen ihre Füße nicht. Darum hat der Herr keinen Gefallen an ihnen, sondern er denkt nun an ihre Missetat und will ihre Sünden heimsuchen. Und der Herr sprach zu mir, du sollst nicht für das Wohl dieses Volkes bitten. Dieser Film geht anders aus. Dieses Mal gibt's kein Happy End. Gott hat genug von seinem Volk, das ihm wieder und wieder die Treue gebrochen hat. Er wird dieses Mal nicht vergeben, nicht eingreifen, sondern die Bedrohung durch die Sünde soll das Volk mit voller Härte erwischen. Man kann sich fragen, warum reagiert Gott so? Hat Jeremia nicht ernsthaft genug gebetet? Er hat doch dieselben Argumente vorgebracht wie Mose. Er hat gesagt, Gott, hör zu, das Volk, das trägt deinen Namen. Wenn es vernichtet wird, das fällt auf dich zurück. Das ist dein Problem am Ende. Hilf doch, um deines Namens willen. Du bist doch unter uns her und wir heißen nach deinem Namen, verlass uns nicht. Aber Gott geht nicht ein auf das Flehen von Jeremia. Und ein paar Verse später, wenn man weiterliest in diesem Buch von Jeremia, da wird klar, nicht mal Mose, nicht mal Samuel hätten helfen können. Nicht mal auf deren Flehen wäre er eingegangen. An diesem Punkt kann kein Mensch die Bedrohung der Sünde überwinden und abwenden. Israel soll das ausbaden, was es sich eingebrockt hat. Die Tür ist zu. Was wäre eigentlich, was wäre, wenn Gott das zu uns sagen würde? Wenn der Film nicht so ausginge, wie wir es gewohnt sind, so nach dem Motto, ich sage, es tut mir leid und du sagst, es ist schon okay, okay? Wie sieht das aus? Vielleicht so. Wir würden die Natur und ihre Ressourcen über ihre Kapazitäten hinaus ausbeuten und zerstören. Wir würden Kriege führen. Nicht um dem Bösen zu widerstehen, sondern um unsere wirtschaftliche und politische Situation und unsere Interessen zu stärken. Und gleichzeitig würden wir Diktatoren und Machthabern, die würden wir hofieren, die ihre Völker unterdrücken, anstatt in Wort und Tat für die Unterjochten einzustehen. Wir würden uns aufgrund unserer Herkunft, unserer Hautfarbe, unseres Geschlechts oder unserer Nationalität für wichtiger, besser oder wertvoller halten als Menschen mit einer anderen Herkunft, Hautfarbe, einem anderen Geschlecht oder Nationalität. Unsere Gemeinden werden zerstritten. Würden sich spalten, sich gegenseitig den Glauben absprechen und mehr mit sich selbst und der Abgrenzung gegenüber den anderen beschäftigt sein, als damit das Evangelium zu verkünden. Unsere Beziehungen und Ehen und Familien würden zerbrechen und selbst da, wo sie äußerlich Bestand hätten, würden sich Ehepartner und Kinder und Eltern und Freunde und Geschwister innerlich voneinander trennen. Und wir wären mit uns selbst im Konflikt. Würden an unseren eigenen Ansprüchen scheitern, verzweifelt versuchen, uns selbst und unserem Leben Sinn und Wert zu geben. So könnte das aussehen. Für mich klingt das verdammt vertraut. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber genau das passiert, wenn die Bedrohung der Sünde sich entfaltet und nicht aufgehalten wird. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich genau darüber nachdenke, dann macht mir das Sorgen. Vielleicht sogar ein bisschen Angst. Einfach, weil das so real klingt. Und dann überlege ich, ob es vielleicht wieder in der Zeit ist, diese Bedrohung ernst zu nehmen und wieder anders zu beten. Nicht nach dem Motto, ich sage es tut mir leid und du sagst es schon okay. Sondern wie Jeremia mit gebrochenem Herzen und verzweifelt Gott um Hilfe anzuflehen. Weil wir tagtäglich sehen, wie verheerend Sünde und Ungehorsam gegenüber Gott ist, wie es uns zerstört. Und weil wir wissen, dass kein Mensch das Problem der Sünde lösen kann, selbst wenn er es noch so aufrichtig und ernst probieren würde. Und wenn du wie ich zu der Gruppe gehörst, die beim Thema Sünde normalerweise denkt, den Film kenne ich schon, und der Predigttext heute dazu führt, dass wir dieses Problem und die Bedrohung wieder ernst nehmen, wieder anfangen, wie Jeremia zu beten, wird aufs tiefstem Herzen um Vergebung zu bitten und um Hilfe und nach dem Armen nicht gleichgültig wieder da weiterzumachen, wo wir angefangen haben, sondern zu versuchen, nach bestem Wissen und Gewissen nach Gottes Willen zu leben, in dem Bewusstsein, dass wir daran immer wieder scheitern werden. Dann hat der Predigttext sein Ziel erreicht. Aber vielleicht gehörst du ja auch zu der anderen Gruppe. Vielleicht betest du jeden Tag wie Jeremia, weil du siehst, wie die Sünde diese Welt zerstört, was sie anrichtet in unserer Kirche, in unseren Gemeinden und wie sie dich bedroht. Und weil du merkst, wir kommen gegen diese Bedrohung einfach nicht an. Du nicht in dir selbst, wir als Gemeinde nicht und die Menschheit auf der großen Weltbühne erst recht nicht. Und deswegen flehst du wie Jeremia zu Gott, dass er eingreift beim Klimawandel, in den Kriegen, in seiner Kirche, in unseren Ehen, Beziehungen und Familien und in deinem eigenen Leben. Und vielleicht fragst du dich, ob Gott dein Flehen überhaupt noch hört. Denn es scheint sich ja echt nichts zu ändern. Er scheint ja nicht zu antworten. Vielleicht hat er sich, wie bei Jeremia, längst gesagt, sie laufen immer hin und her, schon ihre Füße nicht. Deswegen habe ich keinen Gefallen an ihnen, sondern ich denke nun an ihre Missetat und ich werde ihre Sünde heimsuchen. Wenn es dir so geht, dann kann ich mir vorstellen, dass der Predigttext für heute und die Predigt übrigens auch auf den ersten Blick echt eine Herausforderung für dich ist. Vielleicht sagst du, nö, Andi, wieso auch? Ganz ehrlich, im Gegenteil, danke für diese Predigt. Ich bin selten so ermutigt und motiviert worden. Das war wirklich ganz, also wirklich auch das, was ich jetzt hören wollte und musste. Und by the way, danke auch dir, lieber Jeremia, für diesen Text. Genau das Richtige. Aber mal im Ernst, wenn du dir diesen Text anschaust und liest, dass Gott nicht mal auf das Flehen seines Propheten eingeht, vielleicht fragst du dich dann, warum um alles in der Welt du hoffen solltest, dass er auf dein Gebet eingeht. Dass ihn dein Kampf mit der Sünde nicht längst genauso ermüdet wie der von Jeremia und Israel. Ich glaube, das ist eine berechtigte Frage. Es kann solche Zeiten geben, in denen wir so eine Erfahrung wie Jeremia machen und das Gefühl haben, dass unser Gebet einfach nicht gehört wird. Dass es so scheint, als ob Gott fernbleibt und sich nicht erweichen lässt. Und dass die Sünde ihre volle Wirkung entfalten darf und uns zerstört. Warum wir diese Erfahrung machen? Keine Ahnung. Warum Gott an der einen Stelle eingreift und der Bedrohung durch die Sünde Einhalt gebietet und an der anderen Stelle fernbleibt? Weiß ich nicht. Ist das Willkür, dass er das Gebet von Mose hört und das von Jeremia nicht? Dass er da die Ohren verschließt. Du bist doch immer noch unter uns, Herr. Und wir heißen nach deinem Namen. Verlass uns nicht. Wir heißen nach deinem Namen. Jeremia redet da von dem Namen, den fromme Juden aus Ehrfurcht nicht mal auszusprechen wagen. Jahwe. So stellt sich Gott Mose vor. So hat Jeremia seinen Gott kennengelernt als den Ich bin, der ich sein werde. Ein Gott, auf den man sich verlassen kann, der nicht willkürlich mal so und mal so handelt, dem einen Gnade gewährt und den anderen einfach ins Verderben stößt, sondern ein Gott, auf dessen Güte und Langmut man gewiss hoffen darf. Aber was ist dann mit Jeremia? Was ist mit seinem Flehen um Hilfe und Gnade? Hat Gott ihn nicht gerade ganz deutlich und schroff abgewiesen? Auf den ersten Blick ja. Und für Jeremia und sein Volk wird es von da an tatsächlich noch viel schlimmer. Irgendwann ist die Dürre ihr kleinstes Problem. Denn kurze Zeit später steht das Heer der Weltmacht Babylons vor der Tür, erobert Jerusalem im Handumdrehen, nimmt die Elite gefangen und zerstört den Tempel bis auf die Grundfesten. Den Ort der Gegenwart Gottes. Und spätestens jetzt müsste es jedem Bewohner in Jerusalem klar sein, dass Gott das Gebet seines Propheten verworfen hat. Denn ganz offensichtlich ist er nicht mehr unter ihnen. Der Tempel ist zerstört. Er hat sie verlassen. Auf den ersten Blick. Aber ein zweiter Blick lohnt sich. Wenn auch nur kurz für heute. 600 Jahre nach Jeremia wird ein kleiner Junge geboren. Das Bild könnte einigen vertraut vorkommen. Seine Mutter gibt diesem Jungen den Namen Jeschua. Das bedeutet, Jahwe ist die Rettung, ist das Heil. Und in diesem Jungen erhört Gott das Gebet Jeremias. Denn weil kein Mensch das Problem der Sünde lösen und diese dunkle Bedrohung überwinden konnte, übernimmt Gott das selbst. Wird Mensch und überwindet so die Trennung, die die Sünde immer wieder zwischen ihn und sein Volk und alle Menschen geschlagen hatte. Als Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha elendig erstickt und stirbt, da wird er mit dem Mist fertig, den wir uns eingebrockt haben. Und als er 3 Tage später vom Tod aufersteht und so beweist, dass nicht mal die Sünde Gottes Güte und seinen Langmut überwinden kann, da wird er dem Namen gerecht, mit dem Jeremias Prophetenkollege Jesaja ihn angekündigt hatte, als Immanuel. Und das bedeutet, Gott ist mit uns. Gott ist mit uns. Das gilt. Und weil Christen nicht nur nach dem Namen Jesu heißen, sondern auf seinen Namen getauft sind, dürfen wir wissen, er ist wirklich unter uns. Und er verlässt uns nicht. Die dunkle Bedrohung der Sünde mag zwar im Augenblick noch ziemlich erschreckend aussehen. In den Nachrichten, in unseren Gemeinden und in unserem Leben. Aber sie ist überwunden. Das dürfen wir jetzt schon wissen und jetzt schon darauf hoffen. Und spätestens, wenn der Abspann des Films läuft, dann wird es jeder verstanden haben. Und dann werden wir gemeinsam das krasseste Twist-Ending der Weltgeschichte feiern. Und wenn ihr Lust habt, diesen Film nicht nur tagtäglich anzuschauen, weil er nicht langweilig wird, sondern aktiv darin mitzuspielen, dann antwortet mit Amen. Amen.